Liebe Freunde, es ist schön, wieder bei euch zu sein, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern, zu singen, zu beten und Gott zu ehren. Es geht um Gott, den Geheimnisvollen, den Wunderbaren, den Schrecklichen, den Tröstlichen, der so weit weg ist und doch so nah. Es geht um den, den wir so gut kennen und der uns doch ein Rätsel ist. Wenn wir über ihn reden wollen, dann leihen wir uns Worte aus. Entweder, wie wir gerade gehört haben, aus Psalm 139, so ein wunderbarer Psalm, oder auch ganz einfach und viel kürzer aus dem Glaubensbekenntnis. Und wir tun das, wir leihen uns Worte, weil wir keine eigenen dafür haben. Wir sprechen nach, was andere vor uns gedacht, formuliert und gesagt haben. Wir sprechen das nach, was sie von Gott verstanden haben. Wir stimmen vielleicht nicht immer mit ihnen überein, aber wir stimmen ein in das, was man von Gott wissen und sagen kann. Ich möchte heute mit euch an dem ersten Teil des Glaubensbekenntnisses, dieses alten Bekenntnisses entlang wandern und versuchen, seine Tiefe auszuloten. Dieses "Ich glaube an Gott", das haben schon Christen vor dem 5. Jahrhundert gebetet und bezeugt. Also das ist mehr als 1500 Jahre alt. Wir haben es vermutlich alle in der Schule gelernt, manchmal sicher auch gedankenlos im Gottesdienst heruntergeleiert und dann auch wieder als Schwert gezückt gegen die Irrlehre und für die Wahrheit. Und sicher hat man sich auch immer wieder daran geklammert in den Stürmen des Lebens wie ein Ertrinkender. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ihr Lieben, was meinen wir eigentlich, wenn wir Gott sagen? Wir versuchen doch mit diesem Wort das Größte und Gewaltigste, was es überhaupt gibt, zu bezeichnen. Und wir wollen gleichzeitig damit ausdrücken, dass wir es eigentlich gar nicht erkennen können, weil es so groß ist. Er ist schlicht und ergreifend unfassbar. Und wenn wir meinen, ihn erwischt zu haben, da haben wir nur ein Stückchen von ihm erspäht, so wie man vielleicht einen Splitter seiner Herrlichkeit sehen kann, mehr nicht. Die Bibel, die uns eine Sprache für Gott und seine Wirklichkeit gibt, die redet von ihm immerzu in Bildern. Abraham zum Beispiel soll sich ins Gras legen, auf den Rücken und zum Nachthimmel aufschauen und die Sterne zählen, damit er eine Ahnung bekommt von der gewaltigen Dimension Gottes. Mose wird eingeladen, auf einen hohen Berg zu steigen, Gott sozusagen da oben zu besuchen. Und dann verbirgt er sich wieder in so etwas, was uns anmutet wie ein Vulkanausbruch. An Elia führt Gott alle Naturgewalten vorüber, Feuer, Sturm und Erdbeben, und Elia ist bis ins Mark erschüttert. Aber der Clou ist, auch alle Naturgewalten können die Gewalt und Größe Gottes nicht darstellen. In der inneren Stille danach wird er vielleicht gefunden. Womit wollt ihr mich vergleichen? Fragt Gott durch den Propheten Jesaja. Alles ist zu beschränkt, zu eng, zu erbärmlich, viel zu klein. Und gleichzeitig ist er so unfassbar nah. und so überall und so in allem, so intensiv, dass es einem den Atem verschlagen kann. Wie kann ich mich verbergen vor deinen Augen, fragt der Psalmist. Ich habe Angst. Ich könnte die Nähe Gottes vergleichen mit meiner Brille. Ich sehe sie nicht, aber sie ist trotzdem da. Und weil sie da ist, sehe ich euch. Es könnte vorkommen, dass ich meine Frau frage, wo habe ich meine Lesebrille gelassen? Ich finde sie nicht. Und sie sagt, du hast sie auf der Nase. Ja, tatsächlich, ich hatte das bloß nicht bemerkt. Gott ist so nah, dass ich ihn gar nicht sehe. Vielleicht nur ganz am Rande, schemenhaft, aus den Augenwinkeln nehme ich etwas wahr. Aber ein anderer muss mir sagen, hier ist er am Werk, siehst du das denn nicht? Ich glaube an Gott. Ich erinnere mich an eine Fernsehserie, die ihr vielleicht auch gesehen habt. Und da ist die Gesellschafterin einer Lady, die ist verliebt in einen Polizisten und die beiden sind verlobt und sie wollen heiraten. Wenn da nicht das große Problem wäre, dass sie katholisch ist und er Protestant in den 20er Jahren. Und dabei ist sie und ihre Familie so gläubig und so fromm. Und sie sind überzeugt, dass Protestanten nicht in den Himmel kommen. Also die Frage ist, wer konvertiert? Nach einer hitzigen Aussprache mit ihrem Verlobten sitzt sie schließlich allein am Tisch und schüttet Gott ihr Herz aus. Und zum Schluss des Gebets seufzt sie, lieber Gott, zeig doch meinem Verlobten, dass du katholisch bist. Ihr Lieben, wir haben die Tendenz, Gott so klein zu machen, zu beschränken, ihn einzugemeinden, ihn dahin zu bringen, wo wir denken, wo er sein müsste. In der Bibel steht, ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der anderen Völker? Ja, sicher, auch der anderen Völker. Schreibt der Apostel Paulus im 3. Kapitel des Römerbriefs. Ein steiler Gedanke. Gott ist für Juden der eine Gott und ebenso für alle Heiden, für Katholiken, für Protestanten, auch für uns. Und ist er nicht auch Gott über alle Muslime? Und auch für alle, die Gott in viele Götter aufspalten, die Hindus zum Beispiel, und sogar für die, die seine Existenz verleugnen und ihn vehement ablehnen? Ja, natürlich, er ist auch für die Gott. Er ist eben Gott. Aber eins müssen wir auch wissen. Gott ist unreligiös. Er hat keine Konfession. Er ist für alle Gott. Das Neue Testament sagt, wenn man ihn erkennen will, die Länge und Breite und Höhe und Tiefe, dann muss man bei der Liebe anfangen und ihn da suchen. Denn Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Über die Liebe zu Gott zu kommen, das ist etwas ganz, ganz Spezielles. Ich glaube an Gott, den Vater. So geht es weiter, das Glaubensbekenntnis, und es wird da eminent biblisch, sogar rein neutestamentlich. Denn zu sagen, dass der unendliche, allgewaltige, große Gott Vater ist, das kann nur der, der etwas davon gehört oder gelesen hat. Das kann kein Mensch sich ausdenken. Es muss uns gesagt werden. Und erst dann können wir das zu unserem Bekenntnis machen. Gott ist uns das große Gegenüber. Nicht Schicksal, nicht Gesetzgeber, nicht Richter, sondern Vater. Die wichtigste Bezugsperson, die es gibt. Wir denken natürlich sofort an unsere Väter. Also mein Vater war streng. Das ist das Erste, was mir zu ihm einfällt. Er war auch fast allwissend. Man konnte ihn alles fragen und er hat fast immer eine Antwort gehabt. Das hat mir imponiert. Er konnte auch viel mehr als ich. Er war so geschickt. Und er war gerecht und freigebig. Das war schön. Aber er hatte auch Defizite. Schattenseiten, unter denen ich gelitten habe. Und welcher Vater hätte das nicht? Und das heißt aber unterm Strich, ich habe kein ungetrübtes Bild. Mein Vaterbild ist nicht ideal und ich stehe immer in der Gefahr, das auf Gott zu übertragen. Vermutlich geht es ganz vielen Menschen so. Ihre Väter hatten Ecken und Kanten, an denen man sich stoßen konnte und sie hatten lange Schlagschatten. Und das hängt man dann Gott an. Unsere feministischen Schwestern, die betonen gerne den mütterlichen Aspekt in Gott. Gott als Mutter, das ist relativ neu. Aber es kommt auch in der Bibel vor, Gott ist tatsächlich väterlich und mütterlich. Und wer wollte ihn kleiner machen, als er in Wirklichkeit ist? Aber im Glaubensbekenntnis bezeugen wir nicht unsere Erfahrungen mit unseren Müttern und Vätern, weder die guten noch die schlechten. Wir können Gott nur als Vater bekennen da, weil Jesus Christus ihn seinen Vater genannt hat. Er ist zuerst sein Vater. Und dass Gott väterlich ist, das können wir nicht zuerst an uns und unseren Erfahrungen ablesen, sondern das müssen wir an Jesus ablesen und bei ihm lernen, was es heißt, dass Gott der Vater ist. Und was sehen wir da? Das erste Wort aus dem Mund des kleinen Jesus, das uns überliefert ist, lautet so: Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Er war gerade in einer Diskussion über die total inspirierenden und begeisternden Worte seines Vaters im Himmel. Das war im Tempel. Und da kommen seine Eltern und schimpfen mit ihm und wollen ihn entführen in den Alltag und ihn mit dem Graubrot des Alltags abspeisen. Dabei waren die Worte Gottes, seines Vaters, das Köstlichste, worüber er zu reden und nachzudenken hatte. Als Jesus aus dem Jordan auftaucht und sich das Wasser aus den Augen wischt nach seiner Taufe, da ertönt die Stimme seines Vaters aus dem Himmel und sagt: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Freude. Was ist das für ein Vater, der zuallererst zu seinem Sohn sagt, bevor er noch irgendetwas getan hat: An dir habe ich Freude. Als die Besessenen frei und die Kranken gesund werden und die Armen das Evangelium hören und darüber jauchzen, da freut Jesus sich im Geist und er sagt zu seinen Gefährten: Mein Vater hat mir diese Macht gegeben. So ist er, mein Vater. Und er sagt: Ich und der Vater, wir gehören zusammen, wir sind eins. Niemand kennt mich, nur der Vater. Niemand kennt den Vater, nur ich. Keiner kennt ihn so wie ich. Er ist der Vater. In der schwersten Stunde zeigt sich dann das Geheimnis dieser Verbindung zwischen ihm und dem Vater. Jesus betet: Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Auch in der tiefsten Not betet er voller Vertrauen, sogar am Kreuz. Dein Wille geschehe, weil dein Wille gut ist. Und dann, als alles verloren und vorbei war, in der tiefsten Nacht des Todes im Grab, weckt der Vater den Sohn auf, weil er sein Sohn ist und weil er der Vater ist. Und er macht den zerschlagenen, zerstörten, toten Sohn lebendig und lässt ihn auferstehen. So ist der Vater. Und als der Sohn dann der Frau am Grab begegnet und die ihn festhalten will, weil sie sich so freut über Jesus, sagt er: Halte mich nicht fest, ich muss doch zu meinem Vater. Und er ist mein Vater und er ist euer Vater. Er ist mein Gott und euer Gott. Gott als Vater bekennen und erleben, das können wir nur tun, wenn wir an Jesus Maß nehmen und das in unserem Leben durchdeklinieren, was das heißt, dass er auch unser Vater ist, weil wir das an Jesus sehen. Das heißt, wie Jesus jedes Wort aus dem Mund Gottes nehmen und schmecken und kauen und verdauen und glücklich sein darüber, dass er redet mit uns. Und wie er Wüstenzeiten aushalten und nicht jammern und vorbereitet werden. Und wie er dann auch mit der Vollmacht des Vaters umgehen lernen. So wie wenn man einen geliehenen Porsche fahren soll. Viel zu groß, viel zu schnell für uns. Aber wir dürfen es lernen. Er ist vom Vater. Und wie er übereinstimmen mit dem Vater und den Weg zeigen, den Weg gehen, den er zeigt. Auch den schweren Weg, weil es ein guter Weg ist. Und wie er auf die Treue des Vaters gehofft hat, so sollen wir das auch tun und auf die eigene Auferstehung warten. Schließlich ist doch er auch unser Vater, der die Toten lebendig macht. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist doch eigentlich klar, oder? Also da brauchte man eigentlich gar nicht drüber reden. Schließlich haben sich evangelikale Theologen und gläubige Naturwissenschaftler viele Jahrzehnte einen heißen Kampf mit den Gottesleugnern und Evolutionsbiologen geliefert. Und sie haben Gott als den Schöpfer verteidigt. Nur bei manchen Diskussionen hatte ich den Eindruck, dass es mehr darum ging, den Schöpfungsbericht gegenüber der Theorie vom Urknall zu verteidigen. Dass es mehr darum ging, als die Kreativität Gottes und die Schönheit seines Gesamtkunstwerks der Schöpfung zu feiern. Feiern wir eigentlich genug das, was Gott getan hat in der Schöpfung? Müsste nicht das Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer, uns immer wieder ins Staunen bringen, jeden Morgen, wenn wir die Augen aufschlagen? Dass wir nicht an die Rückenschmerzen denken oder an die Hüfte, sondern dass wir an das denken, was Gott gemacht hat. Und dass uns das gleichzeitig zum Staunen bringt und Fürsorge in uns inspiriert für die Umwelt. Einfach aus Begeisterung heraus, weil das Gottes Werk ist. müsste das nicht auch in uns Verantwortung bewirken und Sorge und Unwillen bei Zerstörung und praktische Konsequenzen nach sich ziehen? Ich stelle mir vor, dass Gott stolz ist auf das, was er so schön gemacht hat. Dass er sich jeden Morgen über das Leinleitertal freut und über die Fränkische Schweiz und über euch. Ja, und dass er auch traurig und zornig ist, wenn gedankenlos oder vorsätzlich sein Werk zerstört wird. Ich habe unseren Kindern, als sie noch klein waren, verboten, im Garten Fußball zu spielen, weil unser Garten ein einziges Blumenparadies war und Fußball die Tendenz hat, es in kürzester Zeit in ein Schlachtfeld zu verwandeln. Sie durften jederzeit in den Garten, aber Fußball gab es nur auf der Straße. Und ich glaube, dass wir schon sehr lange in Gottes Garten Fußball spielen. Vor ein paar Jahren ist mir aufgefallen, wenn man im Sommer von Hamburg nach München fährt, dann bleibt die Windschutzscheibe genauso sauber wie bei Fahrtantritt. Es gibt kaum noch Insekten. Letzten Sommer bin ich nach Nordrhein-Westfalen gefahren, um meine Mutter zu besuchen. Und ich habe festgestellt, ganze Landstriche, die früher dicht bewaldet waren an der A45, sind kahl. Die Trockenheit und die Hitze und der Borkenkäfer haben den Wald erledigt. Und ich brauche euch nicht zu erzählen, Rolf, du hast es in deinem Fürbittegebet so schön Gott vor Augen gestellt, von den katastrophalen Bränden in Griechenland, in der Türkei, Algerien, Italien, Sibirien. Die Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit den vielen Toten. Oder jetzt in der Nordtürkei oder in Japan. Der Raubbau des Urwalds in Brasilien. Oder die verheerenden Wirbelstürme, die Gletscherschmelze an den Polen und der steigende Meeresspiegel. Wir steuern auf eine ungeahnte ökologische und soziale Krise zu durch den Klimawandel. Und ich glaube nicht, dass wir vorentrückt werden. Aber ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich habe mich gefragt, was folgt denn daraus für mich? Und ich bin auf drei Dinge gekommen. Und das erste ist, ich will Gott seinen Blumengarten nicht kaputt machen, sondern ich will ihn feiern, die Augen weit aufmachen und ich will ihn genießen, still im Gras sitzen und den Heuschrecken bei ihrem Lied zuhören und Gott die Ehre geben. Ich will aber mich auch mal richtig aufregen und laut werden, wenn andere Gottes Garten übel mitspielen. Das ist bestimmt genauso wichtig, wie ein Choral zu singen. Und das Zweite ist, ich will von Jesus lernen, Vater zu sagen. Zu Gott. Und zwar in allen Lebenslagen. In Freude und in Angst und in Trauer und in Jubel über das, was er tut. Und ich will geduldig sein. Ihr kennt das auch. Ne? Alle sagen, ich bin so ungeduldig. Gott, gib mir Geduld, aber bitte gleich. Ich will lernen, ihn geduldig Vater zu nennen, auch wenn Dinge nicht so werden, wie ich mir das denke. Und das Dritte, ich will neugieriger sein auf Gott. Und die Momente besonders feiern, wenn er mich wieder mal überrascht. Weil er anders ist, als ich denke, einfach größer. Und ich will nicht sauer sein, wenn zum Beispiel meine Nachbarn oder eine Schwiegertochter oder Enkel Gott anders wahrnehmen als ich. Schließlich ist Gott Gott. Er ist unfassbar und mein Kopf und mein Herz sind zu klein, um ihn in allem wahrzunehmen. Er ist geheimnisvoll und er ist immer für eine Überraschung gut. Und das wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder gespannt sind auf Gott, weil er Gott ist. Amen.